Zum Abschluss vom Februar schauen wir auf die vergangenen Turniere zurück und fragen uns, ob trotz Alkoholverbot in Dubai der ein oder andere Linienrichter etwas zu viel gesoffen hat. Ein Tennisbälli hat die vergangene Woche für positives Aufsehen gesorgt. In der kommenden Woche halten wir ebenfalls Ausschau aufs Challenger-Turnier in Lugano und das bevorstehende Sunshine Double in Amerika.
Tauch jetzt mit uns ins Tennis Paradise und erfahre, warum der Stan Wawrinka hoffen muss, dass der Andy Murray der Top 56 bleibt. Das alles jetzt in
Sip and Charge, Inside Tennis. Ein Tennis-Podcast präsentiert von Tennis Schweiz. Lukas, wortwörtlich ist ein ganz grosser von der Tennisbühne zurückgetreten. Der Red ist nicht von dir selber, du bist 7 cm kleiner als er. Der Ivo Karlovic, der 2,11 Meter-Typ, ist zurückgetreten. Was sagst du dazu? Wie bleibt er dir in Erinnerung?
Ja, ein unattraktives Spiel vielleicht, aber halt ein riesen Aufschlagshühn. Was mir geblieben ist, hat eigentlich mal gegen Stan Wawrinka gehabt, das wissen wir, erste Runde. Ein erster Rundenfluch eingeläutet bei ihm. Ja, und auch sonst bei Turnieren, wo halt sehr aufschlagsbedingt ist, ist man weit gekommen. Wenn man dann Viertelfinale schon mal gekommen, ist mich zum Beispiel wenig überraschend gewesen. Ja, was ist dir noch so in den Kopf geblieben von ihm?
Mir auch die Partie gegen Stan hat Veto, ist ein Dreisätzer gewesen, habe ich noch recht genau in Erinnerung. Ich weiss, dass ich nachher noch ein bisschen kleinere Turnier mal gesehen habe. Es war immer so gewesen, er ist ans Netz gekommen, hat sich selber nicht so ernst genommen. Er war relativ beliebt gewesen bei den Fans, trotzdem. Sogar, obwohl er jetzt eben nicht das attraktivste Spiel hat, aber er hat halt aus seinen vorhandenen Mitteln da gemacht, was er können hat. Er ist jetzt mit 44 zurückgetreten, hat aber die letzte Partie bereits im 2021 gehabt. Ist in der Quali von Indian Wells gewesen, 2021. Ich kann jetzt aber nicht sagen, vor genau 3 Jahren, wie dort schon Indian Wells verschoben gewesen. Aus bekannten Gründen hat dort die letzte Partie gehabt. Entsprechend, wenn du im Tennis, wenn du das Turnier gewinnst, hast du die letzte Partie, wenn du verlierst. Ist eigentlich mega schade. Ja, was er noch gehabt hat, ist das Career Best Ranking von 14. 2008 ist das gewesen. Und wenig überraschend, hast du gesagt, eben, das Grand Slam, wo er am weitesten gekommen ist, ist Wimbledon gewesen. Hat insgesamt trotzdem 8 ATP-Titel geholt und somit für eine, sagen wir, würdige Karriere gesorgt. Was noch ist, wenn wir von wegen Rücktritt reden, jetzt haben wir erst Ernest Gulbis,
ja, Ivo Karlovic. Gerade ein bisschen Flut, die kommt. Und auch diese Woche hat einer wieder interessante Aussage gemacht, Andy Murray. Nach seiner Niederlage gegen den Humbert hat er deutlich geredet. Er hat gesagt, er kann nicht vor, über den Sommer hinaus viel zu spielen. Mit dem Sommer meint er halt vor allem Olympia, wo er gesagt hat, dass er das dort antreten will. Ja,
er möchte ja dort antreten unbedingt. Kann er oder darf er, ist die Frage. Hat genau. Auch noch einen Einfluss auf Stan Wawrinka, den wir am Anfang angetönt haben, oder? Das ist so, dass wenn er ist jetzt knapp nicht mehr in der Top 56, heisst, er wäre für Olympia nicht qualifiziert und bräuchte eine von diesen zwei Special Entries oder Wildcard, wenn man so sagen kann, im Tennis. Und die geht eben vielleicht auch an Nadal oder an Wawrinka, weil die haben das Ranking auch nicht. Und dann ja, stellt sich auch die Frage, wo will er den Fokus drauf legen? Was will er noch erreichen? Du hast es angesprochen, Olympia auf Sand. Hat er vielleicht in Wimbledon mehr Chancen, wo vorher ist, würde ich behaupten, nur mal vor den Heimfans alles können zeigen.
Ja, Sand, was für ihn wahrscheinlich auch eine sehr schwierige Unterlage ist, gerade wegen der körperlichen Strapazen, die er hat. Oder
ja, mit dem genau.
Ist die Belastung noch am grössten dort. Mm. Halt schwierig zu sehen. Aber ja, er selber ist, glaube ich, da recht Boden, also bleibt am Boden so. Er hat auch gesagt, dass er in den letzten Monaten sein Bestes geben wird. Ja, ob das dann mit oder ohne Olympia sein wird, ja, wird er dann wahrscheinlich auch so wenig in gut, so wie wir ihn kennen, mit seiner lockeren und ein bisschen ironischen Art. So.
Britischer Humor halt.
Genau.
Aber dass er kämpfen wird, da glaubt jeder dran. Und dass er bis zum Schluss alles geben wird, da kennt Murray niemand anders. Also, ein richtiges Vorzeigebild. Wie schätzt du so ein, er hat das nach der Niederlage gegen Humbert gesagt? Humbert draussen, ja, nicht so gut wie der Halle, ist jetzt aber schnell Bedingungen in Dubai. Hast du das Gefühl, er hat den Teufel an die Wand gemalt? Ich meine, ich habe dir noch geschrieben, er hat 7 Receiver Points gemacht im ganzen Match. Einer davon ein Doppelfehler gewesen. Nicht so viel, oder? Also da müsstest du gerade noch in einem Game 4 machen, dass du einen Spray catch. Ich weiß nicht, hat er das vielleicht ein bisschen Teufel an die Wand gemalt? Oder hat er schon recht gehabt, dass er einfach nicht mithalten konnte?
Ja, es ist, ja, ich glaube, er braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, bis er den Aufschlag vom Gegner kann attackieren oder kann lesen, so in dem Sinn. Man merkt auch, er macht Breaks relativ spät in einem Satz. Hast du auch gesehen, zum Beispiel im Turnier in Doha, wo er gegen Remensik hatte, ist auch erst spät eigentlich reingekommen ins Spiel und hat können auch beim Receive-Punkte starten. So.
Braucht das Messer manchmal im Hals, wo nicht so nötig ist, aber
ja,
ist halt so. Gehen wir von Dubai zuerst zu den anderen Turnieren,
genau,
im Schnelldurchlauf.
Wir haben noch ganz viele andere Turniere gehabt, die die letzten zwei Wochen stattgefunden haben. In Doha, in Katar, wo der Khan Khachanov gewonnen hat. Dann haben wir auch noch in Südamerika, in Rio, wo der Baez gewonnen hat. Und nachher später noch gerade in Santiago, in Chile, nachgedoppelt. Man hat auch einen neuen Spieler ein bisschen kennengelernt, wo einen jungen neuen Spieler kennengelernt, der auftrieben ist. So 17-jährige Schwau von Seska. Ein Junior-US-Open-Sieger, der Arthur Fies in Rio die erste Runde geschlagen hat.
Hat er mir Bagel verteilt im ersten Satz?
Genau, auch erstaunlich. Ich habe auch gestaunt, aber ich habe nachher dann ein bisschen die Highlights angeschaut und hat aber wirklich stark gespielt, muss man auch so sagen. Und er ist mit dem Sieg ist der erste Spieler im Jahrgang 2006, der ein ATP-Match gewonnen hat. Also ja, fühlt man sich gerade wieder ein paar Jahre älter.
Brutal jung, ja. Hat er auch nach dem Turnier gesagt, hat noch Santiago gespielt, auch, er geht jetzt nicht ans College, er setzt alles auf die Karte Tennis. Hat aber auch den Mahnfinger gehoben und gesagt, er versteht jeden, der den College-Weg macht, um eine Ausbildung zu haben. Er wäre auf Amerikas College, hat dort College-Tennis gespielt und wäre vielleicht nachher Profi geworden, aber er geht jetzt gerade voll drauf. Ich sehe es auch bei ihm, dass ihm von dem kommt. Also da habe ich keine Bedenken, dass dort eine schlechte Entscheidung war. Von dem her, ja, On ist da auch voll dahinter. Mhm. Man hat es gesehen, es war endlich angelegt wie die Iga Świątek.
Genau.
Aber auch mit einem rosaroten Cap. Ich glaube, der Federer hat vielleicht auch reingeschaut und gesagt, hey, den müssen wir ins Boot holen, der kommt.
Auch ausgerüstet vom On-Sponsor. Und ja, wird sicher spannend gesehen, zum schauen, ob er vielleicht nur Sandplatz-Spezialist ist oder jetzt auch dann bei den Hardplatz-Saison. Oder
Mix Sands. Vielleicht kommt er noch die ein oder andere Wildcard über. Dann, vor zwei Wochen war noch Los Cabos gewesen. Dort hat Thompson nach einer mega Aufholjagd, muss man sagen, im Viertelfinale. Ist er 0-6-1-4, 15-40 bei eigenem Ausschlag hinten gewesen und hat die Partie noch gedreht. Und das kann ein riesen Turnaround sein, um nachher auch das Turnier zu gewinnen, was er gemacht hat.
Halt auch wieder eine Momentaufnahme, weil man dann das Turnier eine Woche später angeschaut hat in Acapulco. Er hat in der ersten Runde gegen einen amerikanischen Qualifikanten gehabt, den Kovacevic, und hat gegen den dann verloren. Also deutlich verloren auch. Ja.
Vielleicht einfach auch nicht so mögen, Reisestrapazen, wissen wir nicht. Ja, dort in Acapulco hat dann der Alex de Minaur gewonnen. In Dubai hat der Humbert seinen ersten Titel geholt dort. Also seinen sechsten Titel, aber das erste Mal antreten in Dubai und gerade den Titel geholt. Plus hat er noch im sechsten Final den sechsten Titel geholt, was eine unglaubliche Bilanz ist und erst drei Spieler vor ihm geschafft haben. Der Medvedev hat seinen Titel wieder nicht können verteidigen. Das hat er bis jetzt in seiner Karriere noch nie geschafft. Er hat gesagt, er würde das sehr gerne mal können. Bei den Frauen hat in Dubai vor den Männern die Jasmine Paolini, die Italienerin, gewonnen gehabt. Sehr überraschend. Sehr gute Gegnerinnen geschlagen, bis im Finale gekommen und dort noch einen riesen Turnaround hingelegt. In San Diego hat im Alex de Minaur seine Freundin die Katie Bolter gewonnen. Und dort mit auch einen riesen Lauf angelegt. Und in Austin hat die Chinesin, also sie haben das Landsfrauen-Duell gehabt, die Chinesin Wang hat gegen die Wang gewonnen gehabt. Also, da komme ich auch gar
schwer
nicht raus.
Schwer zu auseinanderhalten.
Ja, vor allem gibt es noch etwa fünf andere Wangs in der Top 200. Yeah. Es ist immer so schwierig. Ich komme dort ehrlich gesagt gar nicht raus. Es sind zwei Spielerinnen in der Top 60 gewesen. Genau. Und was wir noch hatten, ist der Netflix-Match Nadal gegen Alcaraz, gerade im Nachbarstaat von Kalifornien, wo ja dann das Turnier in Indian Wells stattfindet. Was denkst du so? Der Alcaraz hat jetzt im Champions-Tiebreak im dritten dann gewonnen, 14-12. Das war mir auch ein Showmatch, Exhibition gewesen. Was sind die Absichten von Netflix so? Hast du dich da auch informiert? Weißt du, was in Zukunft wollen? Muss Tennis TV sich Sorgen machen? Allgemein mit Übertragungsrecht, was hast du dort gehabt?
Ja, wir wissen ja, dass Netflix schon verschiedene Sportdokus rausgebracht hat. Und Tennis Breaking Point. Es gibt also das gleiche auch für Formel 1 mit
Drive to Survive
oder auch fürs Basketball mit The Last Dance. Ja, und sie haben jetzt auch immer mehr Live-Ausstrahlung im Sport machen. Tennis war nicht der erste Sportart, den sie live ausgestrahlt hat, sondern es hat auch schon im letzten Herbst das Golfturnier gegeben, das sie live ausgestrahlt haben, wo aber unter Formel 1-Fahrer gespielt wurde. Auch eben so ein Showmatch.
Boxen eben, glaube ich, auch und so weiter, oder?
Genau, ja. Genau. Und bei den Tennis, das war das erste Tennis-Match, von Netflix so live ausgestrahlt worden ist. Und ja, es ist hat wahrscheinlich vor allem auch ein bisschen dient zum Geld einnehmen, weil gemäß der französischen Zeitung L'Équipe geht es Gerücht darüber, dass sie allenfalls Recht einkaufen zum eben so Tennisturnier zu übertragen, aber vor allem auf der ATP Tennis Tour. Und ja, so Veranstaltungen gehen halt vor allem, spielt halt vor allem Geld in die Kasse, oder hast du Nadal gegen Alcaraz Spiel in Las Vegas gewesen, dann dort sowieso, wo es niemand interessiert, wie viel das Match-Ticket kostet, also ich weiß nicht, wie viel das dort gekostet hat.
Wahrscheinlich so, dass die normalen Tennis-Fans die Richtiges nicht zahlen können, ja.
Genau, es ist ja sicher ein Thema, wo jetzt so zu reden geht, auch es ist halt auch ein bisschen umstritten. Ich habe auch eine interessante Aussage vom Netflix-Chef Ted Sarandos gelesen, wo gesagt hat, wo mal angesprochen wurde, ist die Frage so, ja, wieso zeigt eigentlich nicht so viel Live-Sportart und so, und er sagt dann, ja, wir sind eigentlich nicht gegen den Sport, sondern wir sind für den Profit. Und das ist halt so, ja, finde ich, im Zusammenhang von Sport allgemein, nicht nur im Tennis, sondern überall, ist es halt ein bisschen eine schwierige Aussage oder viel geldlastig und so. Man probiert halt überall, wo es geht, das Geld rauszupressen, auch allgemein. Im Tennis, die Exhibitions haben ja auch überall zugenommen, oder man hat ja jetzt UTS-Ding, eben jetzt zum Beispiel das Netflix-Turnier, oder der Netflix-Slam, wie sie es genannt haben.
Ja, immer mehr und einfach überall und mit riesen Strapazen verbunden. Sind wir allgemein halt noch gespannt, wo das durchgeht, auch mit anderen Einflüssen von arabischen Ländern, wenn man das so sagen will. Müssen wir jetzt auch nicht näher darauf eingehen.
Genau, es ist nämlich noch auch ganz viel anderes passiert in dieser Woche. Oder was, in den vergangenen zwei Wochen, oder?
Ja, was meinst du mit, wenn wir so sagen, die Linienrichter, die gesoffen haben, trotz Alkoholverbot? Wie kann man die Aussage verstehen in einem Tennis-Podcast?
Ja,
uns ist es beiden unabhängig voneinander, dass wir uns darauf hingewiesen haben, aufgefallen. Und ja, ich habe Mühe damit gehabt.
Wir haben das schon vorher angesprochen, ATP-Turnier in Dubai, wo du in Bergone gehabt hast. Ist uns dort schon einiges aufgefallen, schon in der ersten Runde am Anfang. Es hat zum Beispiel ein Match gegeben, wo drei Challenges in Folge erfolgreich waren.
Von Murray, oder? Ist das gewesen, gegen Imbert?
Genau. Also, ja, genau.
Also, und, drei Punkte wirklich in Folge, wo man sich wirklich. Es war ein bisschen knapp gewesen zum Teil, aber sorry, Kopfschütteln.
Ja, genau. Und es hat sich eigentlich wie so das Turnier ein bisschen weitergezogen. Man war immer sicher unsicher gewesen, wenn etwas outgegeben wurde. So auch im Halbfinale dann, wo der Rublev gegen den Bublik gespielt hat. Sehr noch umkämpfter Match war, ist bis in den dritten Satz gegangen. Bei 5-5 beide, wo der
Publik hat aufgeschlagen, ist 40-30
gewesen. Genau, 40-30 gewesen, so eigentlich so zum Gameball. Ist es mit einem Ballwechsel gekommen und der Ball war zu lang gewesen. Also hinter der Grundlinie ist er aufgeprallt, anscheinend. Also
er ist anscheinend zu lang gewesen, sagen wir es mal so, er hat sicher länger ausgesehen, also vielleicht hat er nur 1-2 mm gehabt. Glaube ich zwar nicht, aber lassen wir mal offen. Ja.
Genau, auf jeden Fall ist in der Punkt fertig gespielt worden, mit dem Ausgang, dass der Publik halt den Punkt geholt hat.
Wie der Rublev so 2 Santi dann zu lang war.
Genau, was dann der Rublev halt in dem Moment weniger lustig gefunden hat.
Wie hat er es rausgelassen?
Er hat den Ball zu lang gesehen und ist zum Linienrichter, wo die Baseline halt
kontrolliert
angegangen,
ja.
Und hat gesagt, what you're doing, und weißt so how und alles.
Auf Englisch?
Auf Englisch, ich habe das gesehen, es war auf Englisch gewesen, also bin mir ziemlich sicher, weil ich habe keine andere Sprache gehört. Jedenfalls dann beim Changeover zusammengefasst, ist es zur Diskussion gekommen mit dem Schiedsrichter, ist ein Supervisor vom Platz gekommen und ist dann der Rublev schlussendlich disqualifiziert worden, weil er auf Russisch den Linienrichter beleidigt haben sollte.
Auf Hinweis von einem russischen Official, der auch anscheinend dort irgendwo auf dem Platz war.
Genau. Sehr komische Situation. Und das hat eben dafür geführt, dass der Rublev disqualifiziert wurde, der Rublev ins Finale gekommen ist. Und das hat sehr zu reden gegeben, die Disqualifikation, auch innerhalb von der Tenniswelt so. Wenig überraschend, Nick Kyrgios hat sich zu Wort gemeldet, dass er in so einem Moment dürfen wir das Spiel nicht abbrechen. Aber auch seine Landfrau, Daria Kasatkina, hat auf Twitter gesagt, dass man einen Spieler nicht einfach rausschmeißen kann und sein Geld wegnehmen oder ohne nur eine Videowiederholung anzuschauen. Das ist einfach nur ein Witz. Wie siehst du das?
Boah, ich weiss noch, ich bin, wo der Match war, ich bin im Stau gestanden. Ich bin nicht weitergekommen. Dann habe ich kurz nachgeschaut, was beim Rublev passiert ist. Und dann habe ich auf der App, wo ich es nachschaue, gesehen, hey, irgendwie ist das Spiel nicht fertig, ist auch nicht gestanden. Dann bin ich kurz auf Tennis-TV geschaut und gesehen, ja, okay. Disqualified, oder? Haben wir es zu innen angeschaut und so, hä, es ist irgendwie gar nicht passiert. Haben wir den Ton eingeschaltet und dann, im Ernst, habe ich nachher so gedacht, ist jetzt wirklich wegen dem, ja, er hat ihn voll angeschrien. Ich glaube, er hat nicht fucking oder so gesagt, wo behauptet worden ist. Er hat auch nicht auf Russisch geredet, aber der ärmste Tropf eigentlich, finde ich, der das geht, petzen. Was ist mit, also weißt, kannst du es nicht einfach durchgehen lassen?
Eben, und es steht auch viel für Spielnamungs für so Spiel, oder? Ich meine, der Rublev hätte 145.000 Euro Preisgeld gehabt, 200 Punkte. Das sind auch Aufwände, weil ich wie verkratzt dann gewesen sind. Und ja, es ist eigentlich auch ein Rätsel.
Ha oder nicht ha die Punkte, oder? Wenn er am Schluss das 9. wegen 200 Punkten nicht das auf Turin darf spielen, dann hast du den Shitstorm nur mal. Ich verstehe es einfach nicht, das ist schade fürs Match. Und vor allem einer, der auch nicht so hat gewinnen, ist der Publik selber gewesen.
Genau, man hat ja auch gesehen, dass er eigentlich gesagt hat, also für mich ist okay, spielen wir so weiter.
Ja, yeah. Let's play further, hat er gesagt. Im Official, also im Chair Umpire und nachher noch im Supervisor auf den Platz gekommen ist.
Also, stellen wir halt einfach darunter vor, es ist halt wie eine Frage von der Verhältnismäßigkeit, auch also halt die Anwendung von der Regeln allgemein so, dass man ja Fälle nicht unterschichtet beurteilen so. Der Rublev war auch schon in Shanghai letztes Jahr nahe an der Disqualifikation gewesen, wo er zwar nicht einen offiziellen, sondern halt einen Fotograf aufs Übelste beschimpft hat. Also dort hat er ihn wirklich beschimpft gehabt. Ja, ich glaube, es ist halt mehr, dass man das halt konsequent durchsetzt und das nicht einbürgert, dass man halt so Ausraster hat. So.
Gentleman-Sport halt, aber...
ist halt blöd für den Spielverlauf so, aber auf der anderen Seite kann man es dann auch nachvollziehen, aber... Ja, es kommt immer auf die Einzelfälle drauf an. So. Und ich habe mich nicht verwundert genug, zum Rublev selber oder auf den sozialen Medien oder so irgendwo, hast jetzt nichts gehört, dass er den Entscheid nicht anfechten tut oder so.
Er hat sich einfach entschuldigt. Also, wie er müssen hat, nicht wie er es wählen hat. Also,
schlussendlich, das Spiel ist vorbei, die Punkte sind weg, bringt wie auch nichts, sich so darüber aufzuregen. Was mich aber auch noch gefragt habe, zusammen mit diesem Thema, ist, wie man eine Linie richten wird. Hast du das mal gewusst? Also weißt du das?
Ich weiß einfach, dass es glaub, mega lang braucht, oder dass man mega lang Linien richten muss, dass man überhaupt mal zum Chair Umpire kommt. Mhm. Und dann ist es glaub, einfach nur von Land zu Land oder irgendwie von Ort zu Ort unterschiedlich, wie du zu einer Ausbildung kommst.
Genau.
Und ich ich habe mal glaub, einen Bericht gesehen von einer, der jetzt eben wegen Corona dann nicht mehr viel an Match können hat und so, weil es halt einfach Electronic Line Calling. Was man auch zu Dubai hat sollen machen oder überall könnte einführen. Ja, halt ihren Job, blöd gesagt, drauf geht. So what? Ja. Also, so hart wie es tönt. Ja. Aber elektronisches Linien-Calling, das kannst du jetzt einfach überall einführen, meiner Meinung nach.
Ja, es ist aber auch so, dass viele die Meinung haben, dass die Linienrichter innen den gleichen Job wie auch, oder, sagen wir jetzt mal, die Maschine machen kann, wie auch die Maschine einen gewissen Fehler. Eine Fehlerrange hat, je nachdem, wo er halt den Ballabdruck als erstes so sieht, habe ich gelesen. Aber halt Fairness halber, Electronic Line Calling wird es wahrscheinlich am wenigsten Diskussionen geben, weil sich eben so Diskussionen wie jetzt gar nicht darüber, also gar nicht geben. So.
Ja, schnell das Zwischending einfach, ich finde so, du kannst als Tennisspieler einfach 100% darauf vertrauen, mit dieser gewissen kleinen Abweichung, die es gibt, dass das richtig ist. Also kannst du auch beim Punkt einfach weiterspielen, weißt? Sonst, keine Ahnung, schaut das Auge nicht immer ein bisschen mit. Ich meine, wir kennen es vom Amateurniveau. Ich finde es so mühsam. Also nicht, dass ich erwarte, dass wir elektronisches Line-Calling oder Linienrichter haben. Aber wenn du noch musst schauen, du musst retournieren, dann schiesst er noch mit 160 oder mehr drauf. Und dann solltest du noch sagen, wenn er an die Linie geht, ob er jetzt drin oder draussen war. Ist schon mega schwierig, einfach selber das zu sehen. Also, die können doch viel befreiter aufspielen, wenn sie einfach wissen, wir haben elektronisches Line-Calling und es gibt gar nichts zu sagen. Du kannst die Challenge sehen, wenn sie sie sehen, aber es ändert nichts an der Tatsache, wie es dort innen oder draussen war.
Für die Spieler selber sehe ich so die Punkte, was ich halt auch ein bisschen der Kleinste dahinter habe, ist oder eben einerseits auch der Linienrichter, der zum Teil das vollberuflich macht. Ich finde, in Frankreich machen sie eine 4-jährige Ausbildung für das, dass sie Linienrichterin können werden können. Ist jetzt zwar bei uns in der Schweiz nicht so, da ist man mehr halt, da macht man sich dann nie einen Namen und hat man dort Aufstiegsmöglichkeiten.
Über Future meinst du?
Genau, und Turnier. Challenger-Turnier. So. Ja. Und es ist, wie soll ich sagen, du nimmst den Leuten auch einfach einen vollen Beruf, eine volle Arbeit weg, die dann auch nie zu ersetzen haben. Und auch aus Sicht von einem Zuschauer, oder ich habe es noch interessant gefunden mit Linienrichter, oder wir müssen abwarten für die Challenge und alles, nimmt halt auch die Emotionen.
Spannung ist natürlich da, absolut, ja. Da, bei dem Punkt gehe ich schon mit dir. Aber sonst habe ich mich mehr aufgeregt über die Calls, wo, ich meine, am Fernsehen siehst du es ja nicht gut und kannst auch nicht immer etwas sagen. Aber zum Teil hast du schon gedacht, es war nicht out, da kommt Challenge und das ist wirklich keine 2 Sante neben der Linie, wo du musst sagen, hey, sorry. Aber, um die noch in Schutz zu nehmen, die haben immer viel weniger, also sie sind ja immer weniger am Callen, weil es ja immer weniger Einsätze an Turnier gibt. Also, wie willst du überhaupt drinnen bleiben? Du kannst auch nicht nach 2-3 Wochen Ferien hockst du auch nicht einfach an deinen Arbeitsplatz und machst so effizient weiter meistens, wie du vorher geschafft hast. Würde ich einfach mal so behaupten. Geht mir auf jeden Fall so. Ja. Um das vielleicht abschließend so zu sagen.
Wäre vielleicht auch eine Meinung, vielleicht, wo man könnte auf der Seite fragen, wie die Leute es sehen. Oder ist es, wie sie dazu sind, ob sie eher für Electronic Line Calling oder für Linienrichterinnen sind?
Können wir eine Umfrage machen? Also geht auf Tennis Schweiz schauen, die kommenden 1-2 Tage. Stimmen wir dort ab und schauen mal, wer was sagt oder ob wir noch andere Meinungen haben. Wir haben aber nicht nur mit den Line Callings in Dubai auf dem Hartplatz Probleme gehabt, die vergangenen Wochen, sondern es hat auch für Diskussionsstoff gesorgt, wie Zahnplatz zum Beispiel in Santiago zu weg sind. Kannst du uns dort mehr dazu sagen?
Genau, nicht nur Calls, also die Calls nicht fragwürdig waren, sondern Platzverhältnis dort. Also Technik-Experte, früher der Heinz Günther hat ja mal gesagt, Sand ist nicht gleich Sand und das hat dort auf jeden Fall zugetroffen. Es hat viele Spieler gegeben, die ausgerutscht sind. Artifis hat sich fast verletzt sogar.
Hat er gesagt, ich muss schauen, ob ich in Indian Wells kann spielen kann. Ich weiß nicht, ob ich ready bin.
Genau. Sicher auch ein ungünstiger Zeitpunkt und auch Bälle, die nicht gut abgesprungen sind. So hat zum Beispiel auch Garbes Baena gesagt, dass er hofft, dass sie nie mehr dort spielen können. Ja, zudem hat es auch einen Zuschauer-Clinch gegeben, im Zusammenhang mit dem französischen Spieler Corentin Moutet.
Ist im Viertelfinal gegen Jari gewesen.
Genau, auf jeden Fall gegen chilenische Spieler und so, was wie es auch bei anderen Touren in Südamerika aufgefallen ist, ist, dass die Zuschauer mehr auf der Seite der Einheimischen gewesen sind. Und ja, hat sich auch dort einigen so gefallen lassen und hat auch ein abstruses Interview dann am Schluss gegeben.
Nachdem wir etwa minutenlang müssen warten, einfach bis er überhaupt etwas sagen kann, wie alle gepfiffen haben.
Ja genau, weißt du noch, was alles, also was die Grundaussage war?
Ja, kurz gesagt hat er einfach gesagt, schlussendlich stehen 2 Spieler auf dem Platz, die wollen beide gewinnen. Und es ist logisch, dass nur einer kann gewinnen, aber respektieren beide. Dünnt beide fair behandeln. Er hat auch nicht gesagt, wir müssen nachfeiern oder so, sondern einfach fair bleiben. Und ich habe das wirklich nicht vom Mut erwartet, weil er ist sonst auch ein Spieler, dem hängt das eine oder andere Mal völlig aus. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht der, der das Tennis am meisten liebt oder zelebriert. Ist auch ein Musiker nebenan übrigens. Und er hat einfach gesagt, sie sollen fair bleiben. Und hey, sie haben einfach weitergepfiffen. Die müssen sagen, come on, wie alt sind ihr? Weißt du? Chilenische Spieler rausgehauen, ja. Titelverteidiger rausgehauen, okay. Das Ironische war dabei gewesen. Er hat leider nicht gewonnen im Halbfinale, hat aber gegen Tabillo gespielt im Halbfinale. Hat die 3 Sätze dann gegen einen anderen Chilen verloren. Ja. Ich glaube, ihm ist es nicht zu nahe gegangen. Ich kann das relativ gut abgrenzen.
Ich glaube, er kennt es auch selber vielleicht vom eigenen Publikum in Frankreich, wo eigentlich auch immer auf der Seite der Einheimischen ist. Also, von dem her, ja, ich muss vielleicht auch ein bisschen so nicht mehr lachen, da. Zwinkende Augen gesehen.
Ja, es wäre mal lustig, ein Match der French Open zu schauen, wo ein Franzose gegen einen Schweizer spielt oder so. Ja, genau. Für den Schweizer vielleicht weniger lustig, aber hey, immer noch spannender als von leeren Rängen, oder?
Ja, ist ja so. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt alles abgeschlossen, so, was so zu reden gegeben hat, oder? Oder haben wir noch etwas vergessen? Ich glaube nicht, oder?
Nein, ich glaube, wir können vorher schauen auf das Challenger-Turnier, aufs erste Challenger-Turnier von diesem Jahr in der Schweiz. Nicht das erste weltweit, logischerweise. Und dort haben wir vier Schweizer, die die Quali gespielt haben. Die haben am Sonntag angefangen. Wir haben jetzt Montag im Aufnahmedatum. Leider hat dort niemand einen Exploit geschafft. Sie haben alle sehr gute Gegner gehabt, muss man sagen. Der Jakub Paul ist als Alternate reingekommen. Das heisst, er ist nachgerutscht, weil gewisse rausgezogen haben. Der Andrin Casanova, der Luca Margaroli und der Yannick Steinecker haben eine Wildcard bekommen. Die vierte Wildcard, die ist deutsch gesagt flöten gegangen, weil die haben wir nicht gebraucht. Wahrscheinlich hat man sie im Jakub Paul gegeben. Same, same schlussendlich. Haben das Nummer 1 und 2 und so bekommen. Wie so oft irgendwie, ja, letzte Zeit, dass die Wildcard gerade sehr gute Gegner bekommt. In der Quali musst du eingesetzt dann raushauen, dass du ins Hauptfeld kommst. Ist schlussendlich eine wichtige Erfahrung. Wir haben noch Schweizer drinnen, die Hoffnung ist nicht verloren. Im Hauptfeld Leandro Riedi als Nummer 4 gesetzt. Umgesetzt Richard und der Hüsler. Der Hüsler ist dort auch nachgerückt. Die haben zusammen noch trainiert gehabt. Und mit einer Wildcard sind drei Schweizer ausgestattet. Das ist der Mika Brunold, der das Viertelfinal von letztem Jahr zu verteidigen hat. Mal schauen, wie er dem Druck standhalten kann. Letztes Jahr ist er praktisch unplatziert dort hingegangen, hat so für Aufsehen gesorgt. Johann Niklas, der von einer Verletzung zurückkommt, dieses Jahr, und der Remy Bertola als Einheimischer, die Gino, der dort für Furore sorgen wird. Unvergessen seine Partie in der ersten Runde gegen Pedro Gacin in Basel und nachher knapp gegen Shevchenko rausgeht, der jetzt auch recht hoch ist. Ich glaube, der kann dort für einen Exploit sorgen. Was meinst du zu Lugano dort? Wem traust du etwas zu? Der Riedi ist Gewinner von der 2021 Edition. Ja, oder 22, bin gar nicht sicher, kann uns sicher jemand beantworten. Was ist deine Meinung dazu?
Ich bin sehr gespannt auf den Riedi. Er hat einen sehr starken Start jetzt gehabt dieses Jahr, wissen wir bekanntlich, haben wir ja schon abgehandelt. Ja, aber auch, was für mich halt ein bisschen ein grosser Wehmelstropf ist, ist der grosse, also die grosse Abwesende, der Stricker. Wird jetzt wahrscheinlich aus der Top 100 gehen, oder?
Ist schon aus der Top 100 gehen, wenn er jetzt halt nicht gespielt hat. Wird er definitiv Lugano nicht spielen, verletzungsbedingt, immer noch der Rücken. Er ist aber auf dem Weg zurück, hat er gesagt. Also er hat jetzt sein Comeback auf Mitte März verschoben, in Zadar, Kroatien, wo er wiederkommt. Ich glaube, es ist eine gescheite Entscheidung, langfristig. Weil, wieso jetzt ein Turnier durchsiechen, deutsch gesagt, wie es in der Schweiz ist, und nachher wieder zwei Monate ausfallen, weil du einfach zurückgehst und der Körper noch nicht mitgemacht hat.
Ja, besser auskurieren und gesund werden, ja. Anstatt auf Krampf etwas probieren und nachher wahrscheinlich dann das Resultat auch nicht holen.
Genau. Nichtsdestotrotz, Zukunftsaussichten sind nicht schlecht. Auch mit Werbeeinnahmen.
Genau, haben wir gerade vernommen. Er ist neuer Evian-Markenbotschafter, also von der Schweiz. Und hat sich damit auch in weltbekannte Tennis-Stars eingereiht, die das auch schon gemacht haben. So wie auch der Stan Wawrinka, der immer Werbung gemacht hat davon. Oder auch der US Open-Siegerin Emma Raducanu oder auch der Francis Tiafoe, wo momentan auch sehr viel mit Werbeeinnahmen kann generieren, vielleicht weniger auf dem Platz momentan.
Ja, der brillierte gerade weniger.
Genau, und ja, sicher gut für ihn so.
Ich glaube, der Leandro Riedi, um noch die Frage zu mir zurückzunehmen, kommt in Lugano sehr weit. Ein Mika Brunold kommt ein Qualifikant über, auch gut. Der Johann Niklas, soviel ich weiß, auch. Und Marc-Andrea Hüsler, der spielt heute am Montag gegen das Nummer 3 vom Turnier, aber ein schlagbarer Gegner, der Radu Albot, finde ich. Mhm. Moldawier, bleibt mir immer in Erinnerung, wie er gegen Federer recht bekommen hat in Basel. Das war erst in der zweiten Runde. Hat es dann auch mit Humor genommen, aber ich glaube, es ist ein schlagbarer Gegner.
Ich glaube auch, oder? Gerade der, der eigentlich einen guten Aufschlag hat, also vielleicht mit der Reichweite im Radu Albot, ist vielleicht eher einer mit. Ist das vergleichen vielleicht mit einem Schwarzmann oder so?
Würde ich auch behaupten, ja. Und Lugano ist schnell. Da kannst du schon Tempo mitnehmen.
Genau, etwas, was eben der Riedi auch sehr gut kann, oder? Wir haben auch gesehen, wie seine ersten Auftritte in diesem Jahr aus den Returns, wie er enorm viel Tempo kann mitnehmen kann, könnte vielleicht auch entgegenkommen, wenn jetzt eben nicht hart, sondern Sandplatz ist.
Genau. Spielt gegen einen Belgier übrigens, der Block. ATP 300 umeinander, haben noch kein Head-to-Head, aber ich würde sagen mal, machbar die erste Runde. Der Brunold spielt noch mit dem Casanova Doppel als Wildcard und der Hüsler spielt auch noch mit dem Schwede Doppel, ebenso wie der Richard mit dem Schiess Brewer, mit dem Holländer und der Niklas spielt glaube ich mit dem Paulnus Doppel, die haben alle sehr gute Gegner bekommen, zum Teil. Das Nummer 1 gesetzt wieder und so, aber hey, im Doppel. Alles möglich, würde ich sagen. Aber da haben wir Lugano so ein bisschen besprochen. Gehen wir zum ersten Master von diesem Jahr. Genau. Master 1000 Event, Sunshine Double, Indian Wells und dann Miami.
Da freue mich extrem auf das Turnier. Es ist sehr beliebt bei den Spielern, halt gerade durch die Anlage, auch wenn es mitten in der Wüste ist. Und es ist eine riesige Stimmung dort. Zum Beispiel der Center Court dort hat 16'000 Plätze. Das ist eigentlich das, das zweitgrösste Tennisstadion am Arthur Ashe in New York.
Wo offen ist, ja.
Genau, ja, wird sicher auch sehr interessant. Man hat zwar schon wieder auf Instagram vernommen, wie sich Sam über den Ball beschwert hat. Eine Diskussion haben wir schon mal aufgegriffen. Das könnt ihr vielleicht auch nachhören in der Folge davor.
Genau.
Ja, und auch sonst ein tolles Feld, das sein wird. Es sind alle Top 10 werden anwesend sein.
Bei den Frauen und bei den Männern.
Genau. Und ja, das wird sicher interessant. Ja.
Mir kommt dort noch Sinn, wie der Medvedev so einen Platz geschlagen hat am letzten Turnier, ist trotzdem im Finale gekommen. Er gesagt hat, this court is so fast und hat den Chair-Umpire nicht beschimpft, aber so, was macht ihr da? Und das ist fast schon Sand, das ist langsamer als dies und das. Ja, kommt mir einfach immer wieder Sinn, wie er dort ein rumtrötzeln ist. Sagen wir so. Balldiskussion noch kurz. Habe ich aber sehr viele Amerikaner gelesen, die geschrieben haben, Penn, das ist eine absolute Scheissmarke, die sind noch 5 Minuten durch die Bälle. Und auch verständlich dann, wenn du das lesest, dass sie in Miami dann wieder mit anderen Bälle spielen. Aber hört jetzt noch die letzte Folge, Folge Nummer 5, wo ja, aufzeigt, was für verschiedene Bälle da gespielt werden, an diversen Turnieren.
Genau,
absolut nicht verständlich.
Aus Schweizer Sicht ja, wird das Dan Wawrinka dabei sein. Jill Teichmann spielt keine Quali, weil sie ja noch verletzt ist. Und von der Viktoria Golubic, weißt du da noch etwas? Oder?
Ich habe es nicht gesehen, dass sie eingeschrieben ist. Ich wollte aber jetzt nicht verkünden, dass sie nicht teilnimmt. Aber ich habe nichts nachgelesen und nichts gehört.
Mit anderen Worten, wir wissen es nicht.
Genau. Nur ein Schweizer noch dabei. Ja, letztes Jahr hat es einen dort die Quali geschafft. Er ist jetzt in Lugano am Spielen. Der Rede ist von Leandro Riedi. Hat 2 Runden überstanden, um dann recht klar bekommen, gegen Jack Draper ist das gewesen, 6-1, 6-1 in der Startrunde. Aber auch dort sicher eine coole Erfahrung gewesen. Das weiss ich noch. Dort hat er voll gut durchgespielt. Ja, am Jack Draper darfst du verlieren. Vor einem Jahr auch noch eine andere Riede gewesen, würde ich behaupten.
Wenn wir noch gerade bei den Aufstellungen oder bei den Meldungen sind, die für das Turnier kommen, es gibt natürlich auch Wildcards wieder, die meines Erachtens vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, wo man jetzt vielleicht auch einen anderen Spieler hätte können, oder Spielerin hätte können geben.
Ich weiss, auf wen du abziehst.
Genau, bei den Frauen hat Venus Williams einen Wildcard bekommen. Sie hat seit der US Open keinen Einsatz mehr gehabt.
Ich hatte dich jetzt fragen, hat sie dieses Jahr schon ein Match gehabt?
Nein, ich habe nachschauen, sie hat dieses Jahr kein Match gespielt. Eben der letzte war in der US Open, ich glaube, erste oder zweite Runde gegen Bergerin rausgefallen in 2 Sätzen. Ja, weiss man jetzt auch nicht, ob das mehr für TV-Prämie oder halt mehr für die Show ist.
Vielleicht wird sie ja noch ein letzten Match, bis sie endlich zurücktritt. Nein, sie soll selber entscheiden, wenn sie es macht. Und,
es ist halt wie bei mir auch, darum, das ist wie bei mir so ein Thema, das wir am Anfang hatten, mit dem Andy Murray, wo mit dem Rücktritt vielleicht eben ins Auge schaut und alles. Also, ich finde es nicht mal so, es wäre nicht mal eine Tragödie, nicht mal aus der, nicht mich falsch verstehen, sondern aus der Sicht aus dem Sportler selber, oder? So, du hast eine super Karriere gehabt, Venus Williams hat eine super Karriere gehabt. So, lass doch einfach gut sein, wenn es gut ist, so, und du dich nicht noch einspielen, bis du komplett aus der Bildfläche dann verschwindest, oder?
Absolut. Und also ich frage mich wirklich, wie sie dort ein paar Games möchte holen. Hey, vielleicht ist sie ja voll hart am Trainieren hinten dran, ohne Matchpraxis zwar nicht, fraglich, ja. Aber kommt auch darauf an, wie sie gerade zieht in der ersten Runde. Vielleicht, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Game wird holen gegen einen Swiatek oder so. Wirklich nicht. Aber wir sehen es, vielleicht kann sie mit dem Aufschlag etwas machen, aber sonst sehe ich dort allgemein nicht, dass sie irgendeine Gegnerin, geschweige denn eine Qualifikantin oder so, wird schlagen. Prove me wrong, aber ich glaube es nicht. Da habe ich mit anderen Rückkehrern wie am Nadal, wo über das Protected Ranking reinkommt, oder ein Wildcard.
Über das Protected Ranking ist es genauso wie Angelique Kerber. Mhm. Dort auch, ist auch über das Protected Ranking.
Ja, genau. Bin jetzt dort ein besseres Ding, dass das klappt.
Ja, mit bei, dem. Ich bin als erstes gespannt, weil Indian Wells eigentlich immer gutes Tennis war, weil man hat jetzt wieder so eine kurze Pause, bis das Turnier dann wirklich losgeht. Es sind auch schon ganz viele Spieler auf dem Tennisgelände oder auf dem Gelände dort angekommen. Trybakina, Titelverteidigerin, hat heute auch schon zuerst mal dort trainiert. Bei den Männern ist by the way der Alcaraz-Titelverteidiger. Und ja, wird sicher auch spannend gesehen sein, wie die beiden das Turnier in Angriff nehmen. Gerade Trybakina, weil ich jetzt solide, starke Turnier gespielt hat auf Hart. Alcaraz, ja, wo man jetzt nicht so wüsste, wie der Stand ist, nach seiner Verletzung dort in Rio oder nach seinem Walkover dort.
Umknickt, ja, aber sonst hätte er ja nicht können spielen jetzt hier im Showmatch. Ich glaube, es ist okay. Aber wirklich gespannt, Noli ist auch zurück in Indian Wells, darf wieder. Ist wirklich cool, dass überall Top 10 dabei ist, noch mehr. Also bei den Männern wirklich die ganze Top 30 fast vertreten. Hey, wird mega cool zum Schauen. Fängt am Mittwoch dann an nach der Quali. Also ist jetzt heute Morgen noch Quali, Montag, Dienstag. Mhm. Mittwoch erste Runde. Ich bin gespannt. Und dann nach Indian Wells geht es ja gerade weiter mit Miami. Wo ich übrigens gesehen habe, dass das Dan Wawrinka rausgezogen hat.
Okay.
Will sich wahrscheinlich mehr auf Sand vorbereiten. Ist ja dann gerade Estoril, Portugal, noch mit Marrakesch und so, wo es dann dort anfängt. Nachher kommt der Klima Genf.
Genau, kommen die grosse Turnierserie dann in Europa, ja.
Mit Monte Carlo, noch als Highlight, Rom, ja, das sind die.
Genau, auf jeden Fall sicher spannend gesehen, oder? Sehr viele Top 10 Spieler, Top 10, wo auch, ja, wo ein rechter Kampf mit denen ist, wer der Top 10 denn ist. Und Casper Ruud ist auf diese Woche wieder zurückgekommen. Und ich denke auch, eben zwei Master da werden sicher wieder einiger Wind oder Wirbel durch die Rangierung durchbringen.
Ich nehme es auch an, weil das aktuelle Ranking täuscht auch ein bisschen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es in Zukunft aussieht. Alex de Minaur übrigens Nummer 3 vom Race to Turin. Sind wir gespannt dort, was alles noch kommt, was in Indian Wells und in Miami, wo man viele Punkte kann holen kann, wenn man nicht disqualifiziert wird, um den Rahmen so zu schliessen. Ja, auch bei den Frauen gespannt, wie es dort weitergeht, wer kann brillieren. Es wäre schön, wenn auch der ein oder andere Schweizer oder Schweizerin wieder dabei wäre, wieder ein bisschen für Furore sorgen kann oder in Top 100 spielen kann, dass man so ein Turnier kann teilnehmen. Das wäre doch schön.
Ich bin gespannt, über was wir beim nächsten Mal dann alles zu berichten haben, was alles passieren wird. Und in diesem Sinn bedanke ich mich bei euch schon jetzt fürs Zuhören. Denkt daran, abstimmen, für was ihr seid, für das Electronic Line Calling, aber doch für Linienrichterinnen. Und ich wünsche euch damit, oder wir wünschen euch damit, spannende Tenniszeit und wir hören uns bei der nächsten Folge von 7 Charge, dein Tennis-Podcast.